HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Wir haben so viele fantastische Museen in Hessen und jedes für sich ist eine Bereicherung für die Stadt. In Frankfurt haben wir ja die Museumsmeile und diese Woche wird ein neues in Frankfurt eröffnet. Das Jüdische Museum, Grund genug, heute hier im HR3 Sonntagstalk die Museumsdirektorin einzuladen. Professor Dr. Miriam Wenzel, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie geht's?
Mir geht's sehr gut.
Was macht der Puls?
Der Puls.
Der Countdown läuft.
Der Countdown läuft. Der Puls ist sehr hoch, aber es ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn das, was so lange, lange auf Papier war, jetzt auf einmal konkret wird und da ist, physisch erfahrbar, jeden Tag.
Wir duzen uns privat. Wollen wir das in der Sendung auch machen?
Ich bin dafür.
Ich bin auch dafür. Gibt es etwas, worauf du jemals schon so lange gewartet hast? 5 Jahre Bauzeit ist ja eine ganze Menge, oder?
Das ist eine ganze Menge. Nein, das ist tatsächlich das längste, das größte Projekt, was ich je gemacht habe. Länger als meine Doktorarbeit gewährt hat. Und ja, das war eine lange Zeit.
Nun geht diese lange Zeit zu Ende und das Jüdische Museum wird eröffnet. Wenn man ins Filmmuseum geht, weiß man ja als Kinofan, was man dort zu sehen und zu hören bekommt. Wenn man ins Städel geht und sich für Kunst interessiert, weiß man es auch. Ganz kurz, bevor wir dann über die Details sprechen, jetzt am Anfang. Was erwartet Besucher im Jüdischen Museum?
Vielleicht nicht das, was Sie erwarten.
Das Unerwartete.
Das Unerwartete. Zunächst erwartet Sie ein spektakulärer neuer Bau, eine sehr schöne Skulptur im Innenbereich. Und dann erwarten Sie Ausstellungen, unsere neue Dauerausstellung, die auf sehr persönliche Art und Weise die Geschichte und vor allen Dingen die jüdische Gegenwart thematisiert, hier in Frankfurt in einer europäischen Perspektive. Und unsere erste Wechselausstellung, die sich dem Thema die weibliche Seite Gottes widmet.
Aha, also eine ganze Menge, über das wir heute Morgen eben auch reden können, über die Inhalte der Ausstellung natürlich, Dauerausstellung und Wechselausstellung, aber eben auch über die Architektur des Baus. Ich will nur noch mal ganz kurz zurückkommen auf die Bauzeit, denn jeder, der privat ja schon mal gebaut hat, weiß, da kann einiges schief gehen. Jeder kennt die Katastrophen, dass Leitungen falsch, Türrahmen schief oder sonst irgendwas nicht passt. Gab es das auch beim Bau des Jüdischen Museums?
Es gab natürlich viele Katastrophen. Ich glaube, die gehören dazu. Die letzte war eben, dass auf einmal Wasser eingetreten ist im Dachgeschoss. Und deswegen musste das Dachgeschoss erneuert werden, in dem unsere Büros sind. Das war auch die letzte Verzögerung. Aber jetzt hält das Dach. Das Dach ist neu. Die Büros sind schön und fertig. Und das ist das, was jetzt zählt, finde ich.
Als du angefangen hast hier in Frankfurt mit der Funktion der Direktion, hattest du da noch Einfluss auf die Pläne?
Also nicht auf die Baupläne. Das Bauprogramm stand. Ich habe immer die Perspektive der Nutzung, also das Banale auch. Die Schülergruppen, die vielleicht ihre Füße an die Wände machen und dann muss das abwaschbar sein und sowas eingebracht. Aber auf die Konzeption der Ausstellung natürlich und auch auf die neue Programmatik. Das Museum eröffnet ja mit einer neuen Programmatik und die trägt schon meine Handschrift.
Wie lange bist du jetzt in Frankfurt?
5 Jahre.
Also von den Anfängen dabei gewesen und diese 5 Jahre, haben die dich verändert? Gibt es noch die Sehnsucht nach der Hauptstadt?
Also ich bin 23 Jahre in Berlin gewesen und dort sind natürlich auch die meisten meiner Freunde. Aber ich genieße viel in Frankfurt. Ich bin in Frankfurt geboren. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Ich habe immer den Eindruck, es gibt hier einfach so einen Echoraum, der mir sehr vertraut ist von der Familie her.
Bisschen wie nach Hause kommen oder wie wieder neu ankommen?
Es war schon ein Neuankommen, weil ich bin ja weggezogen, als ich 16 Jahre alt war. Und es gibt aber einfach diese Erinnerungen an Ecken und es gibt die Kindheit, die hier
Schönster
ist.
Erinnerungsort für dich?
Schönster, der Paternoster im Gericht.
Ja. Ja, der macht immer wieder Spaß zu fahren. Und sonst, wo trifft man dich?
Also im Moment trifft man mich
nur im Museum.
Ausschließlich.
Es klingt ja so, als wenn du da schon Bett aufgebaut hast, aber bald hat der ganze Stress ein Ende, dann geht's los und das Museum wird für die Bevölkerung wieder eröffnet. Ich freue mich, dass du da bist, Miriam Wenzel, heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk und wir verbringen die nächsten 2 Stunden miteinander.
Ich freue mich auch.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mir gegenüber sitzt Professor Dr. Miriam Wenzel, Direktorin, Museumsdirektorin des Jüdischen Museums hier in Frankfurt. Am Dienstagabend ist der offizielle Festakt und die offizielle Eröffnung, also einen Tag bevor wir Bürger und Bürgerinnen dann wieder reinkommen. Viele Gäste können dann wahrscheinlich nicht kommen. Denn wir haben ja noch Corona-Zeiten, wir sind noch in der Pandemie. Hat das Konsequenzen?
Natürlich hat das Konsequenzen. Mhm. Unter anderen Umständen hätten wir einen sehr viel größeren Festakt gemacht. Wir wären vor allen Dingen danach zusammen ins Museum gegangen. Das können wir jetzt nicht. Wir können auch keinen Empfang anbieten, sondern wir werden das quasi wie ein Konzert, einen Festakt machen. Man kommt rein, man geht raus. Und das ist schon schade, dass die Soziale im Moment.
Der Austausch fehlt doch dann. Das heißt, wir haben alle das Erlebnis dann eines gemeinsamen Abends, aber man kann im Grunde gar keine Inhalte, Emotionen dann tatsächlich austauschen.
Du kannst nicht zusammen mit Sekt anstoßen.
Ja. Das ist hart. Vergiss die Inhalte. Nein, aber das ist eben wirklich bedauerlich. Und das liegt auch so ein bisschen wie ein kleiner Rucksack, finde ich, in Corona-Zeiten dann doch auf einem. Dieses leichte Aber.
Das stimmt und es ist vor allen Dingen, weil es mir wichtig ist, dass ein Museum sozialer Ort ist. Und diese Einschränkungen im Sozialen, das tut weh. Aber auf der anderen Seite, ich denke, wir haben einfach gelernt, jetzt sehr flexibel zu sein, relativ spontan zu sein, uns immer wieder auf Neues einzustellen.
Das machen wir auch alle ziemlich gut, finde ich. Da können wir uns auch mal auf die Schulter klopfen.
Das finde ich auch und das wird auch Bestandteil der Eröffnung sein.
Okay, und das heißt für die Besucher, die dann kommen können ab Mittwoch, gibt es dann auch ein besonderes Hygienekonzept? Klar, Abstand halten, Maske tragen, aber bestimmte Anzahl von Besuchern, die dann rein können oder wie sieht das aus?
Es gibt ein besonderes Hygienekonzept, wie in allen Museen. Und Teil des Hygienekonzepts ist es auch, dass wir ein Ticketing-System einführen wollen, in dem man also vorher Zeitslot-Tickets buchen kann. Das heißt, wenn man sicher in das Museum gehen will, bucht man vorher auf unserer Website. Und dann kommt man auch sicher zu dem Zeitraum rein. Ansonsten muss man vielleicht Schlange stehen.
Aber wenn es jetzt im Deli so leckeres Essen gibt, ja, und man da schön so gemütlich sitzt, dann vergisst man vielleicht seinen Zeitslot und fliegt dann raus.
Wir werden niemanden rausschmeißen.
Hier im HR3 Sonntagstalk wollen wir die Architektur des neuen Museums ein bisschen vorstellen und eben auch das Konzept des offenen Museums. Das ist ja die Philosophie, die du als Museumsdirektorin auch mit nach Frankfurt bringst. Wollen wir anfangen mit der Architektur? Was heißt das, dieser Bau? Er ist ein lichtdurchfluteter Bau, das wird immer wieder erwähnt. Er hat diesen fantastischen Innenhof und ist vom Main bis zur Oper und weiter dann den Ring runter durchgängig.
Ja, also ich denke, diesen Bau zeichnet dieses Überraschungsmoment aus, dass er von außen vielleicht eher monolithisch wirkt, vielleicht sogar verschlossen, aber wenn man reinkommt, öffnet er sich eben in die Vertikale mit diesem Atrium, wo das Licht vom Himmel kommt. Und das ist der überraschende Moment, der mit dieser Öffnung zu tun hat. Wir nennen ihn Lichtbau, um eben dieses Licht zu betonen. Und ich finde dieses Moment der geschützten Offenheit und dieser überraschenden Öffnung eigentlich sehr sprechend, auch für die Art von Museumsarbeit, wie wir sie machen.
Was heißt das dann, dass Licht eine Rolle spielt? Man weiß es von großen Kirchenfenstern, dass das Licht dann mit dem Farbspiel sich austauscht und in Kommunikation geht. Wir kennen das von Synagogen ja auch, dass es große Lichtkuppeln geht. Spielt Licht im Judentum, im jüdischen Museum eine große Rolle?
Licht spielt eine ganz zentrale Rolle in der jüdischen zeremoniellen Praxis. Also jeder Schabbat beginnt mit dem Lichtzünden. Hm. Es gibt das Lichterfest, Chanukka. Es gibt das Gedenklicht. Der Schabbat endet auch mit einem besonderen Licht. Also Licht spielt eine ganz zentrale Rolle. Licht ist natürlich auch mit einer vertikalen Vorstellung verbunden, also auch mit einer besonderen Beziehung zu Gott. Und deswegen Licht ist ein ganz, ganz zentrales Element der jüdischen Tradition.
In der Malerei, in der Fotografie natürlich auch. Also in den Ausstellungen werden wir es in den Arbeiten sicherlich auch sehen. Es wird sich verändern dadurch, dass man diese große Kuppel hat, je nachdem, was wir für eine Jahreszeit dann tatsächlich haben, kann man den gleichen Raum dann immer wieder anders erleben. Also das wird ja auch ganz spannend sein für dich, die du dann ja immer wieder täglich durch die lichtdurchfluteten Räume dann eben auch gehen kannst. Ne? Schöner Arbeitsplatz übrigens.
Ein sehr schöner Arbeitsplatz ist das. Ja, ich denke, Licht ist einfach auch etwas, was Atmosphäre ausmacht. Licht stellt ganz auf ganz subtile Art und Weise Wärme, Kühle, Distanz, Härte, all das stellt Licht her. Und Deswegen, es ist ein tragendes Element natürlich auch vom Ausstellungsmachen.
Okay, dann macht ihr zu Hause auch mal euer Licht an, wenn ihr uns jetzt gerade zuhört hier im HR3 Sonntagstalk. Professor Dr. Miriam Wenzel ist Museumsdirektorin und diese Woche wird das Jüdische Museum eröffnet für uns Museumsbesucher. Und wir haben es natürlich auch gerade noch mal gehört, Timeslot online buchen, dann Abstand halten und eigentlich sollte dann alles klar gehen. Wann waren Sie zuletzt im Museum? Das Jüdische Museum in Frankfurt, das wird neu eröffnet. Ab Mittwoch kann man rein. Zu Gast heute im HR3 Sonntagstalk ist die Chefin Professor Dr. Miriam Wenzel. 5 Jahre hat der Umbau gedauert. Viele von uns haben den Bauzaun gesehen neben dem Schauspielhaus und runter bis zum Main. Welche Chancen liegen denn in so einem Umbau, wie ihr ihn gemacht habt?
Also es ist viel, viel mehr als ein Umbau und ein Neubau. Also wir verdoppeln uns in der Größe. Das ist eine wirkliche Ansage, die Stadt Frankfurt macht, indem sie das ermöglicht.
Was steckt hinter so einer Ansage von der Stadt? Auch eine Entscheidung oder eine Richtung?
Ich würde sagen, dahinter steckt eine Entscheidung. Wir sind ein relativ politisches Museum. Gerade in diesen Zeiten ist das eine Ansage, dass die Stadt nochmal sagt, wir unterstreichen die Bedeutung der jüdischen Geschichte und Kultur in dieser Stadt, in einer europäischen Dimension. Und das tun wir, indem wir dieses Museum stärken und in seiner Größe verdoppeln. Und jeder, der dort vorbeigeht, wird das sofort als Ansage empfinden. Denn es hat eine ganz, ganz andere räumliche Präsenz. Und es ist an einem ganz zentralen Ort in dieser Stadt. Es ist Bestandteil des Museumsufers. Zu gleicher Zeit öffnet es sich Richtung Bahnhofsviertel. Und es ist auch an den Wallanlagen mit der möglicherweise neuen Verbindung zur alten Oper oder der Kulturmeile, die möglicherweise kommt. Es ist also einem ganz zentralen Ort, an dem im Moment natürlich auch stadtpolitisch sehr, sehr viel passiert.
Ja, das ist richtig. Und vor allen Dingen, man muss ja sagen, das Museumsufer ist ja nun wirklich auch über Hessen hinaus bekannt. Das heißt, es kommt auch noch ein weiteres architektonisches Highlight dann tatsächlich dazu.
Ja, auf jeden Fall. Also der Neubau, den wir ja Lichtbau nennen, von Stabarchitekten, ist ein wirkliches Highlight. Gerade in diesem Eingangsbereich, der sich so nach oben hin öffnet. Und ja, also ich freue mich.
Mich berührt ja auch die Skulptur, die in diesem V-förmigen Innenhof, der auch unterschiedliche Ebenen hat, von Ariel Schlesinger. Kannst du noch kurz was sagen zu dieser Skulptur?
Also mir geht's genauso. Ich bin sehr, sehr glücklich mit dieser Skulptur. Es ist die erste Skulptur, die Ariel Schlesinger für den öffentlichen Raum entwickelt hat. Mhm. Er ist eigentlich ein Bildhauer, der eher in geschlossenen Räumen arbeitet. Und sie besteht aus 2 in Aluminium gegossenen Bäumen. Der eine Baum trägt den anderen in der Baumkrone und der getragene Baum, bei dem ragen die Wurzeln in den Himmel. Mhm. Das ist natürlich eine sehr sprechende Symbolik. Man kann diese in den Himmel ragenden Wurzeln als entwurzelt wahrnehmen. Man kann aber auch sich vorstellen, dass der obere Teil der ist, der nach unten fällt. Aber in jedem Fall wird er getragen von dem unteren Baum und der ist nicht verwurzelt, der schwebt leicht, aber möglicherweise verwurzelt er sich und das ist einfach auch ein sehr sprechendes Bild für jüdische Gegenwart.
Das heißt, es ist einfach auch ein Abenteuer, sich dann auf jemanden einzulassen, der bisher ja auch gar keine Skulptur dann für den öffentlichen Raum gemacht hat. Oder gab es einen Wettbewerb zuvor, dass man wusste, was kommt für den Innenhof? Es war jetzt kein Überraschungspaket.
Es gab einen Wettbewerb. Wir haben 5 internationale Künstlerinnen und Künstler eingeladen. Das war der beste Vorschlag. Aber es war schon ein wirklicher Sprung, das zu wagen, weil Ariel Schlesinger so aufgeregt war in der Präsentation, dass ihm die Sprache verschlagen hat.
Oh mein Gott. Also gibt es dieses Phänomen tatsächlich, es hat ihm die Stimme verschlagen, ja?
Ja, er war wirklich so aufgeregt und gleichzeitig hatte er schon eben eine Zeichnung und auch einen 3D-Druck gemacht, dass wir gedacht haben, wenn er das hinbekommt, dann wird das großartig.
Ist Museumsarchitektur auch immer ein Statement für die Stadt? Kann man einen Bau nie isoliert sehen?
Ich denke ja. Ich denke, es ist sehr auffällig, dass Museumsarchitektur sehr häufig sehr symbolische Setzungen vornimmt. Museen sind ja in Deutschland öffentlich geförderte Orte, damit immer auch in die Politik eingebunden. Mhm. Und es ist immer ein Statement, ob eine Stadt oder ein Land oder auch die Bundesrepublik sich ein Museum in dieser Form leistet.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Wir sagen, es ist ein offenes Museum. Offen vom Kopf her, von den Hirnfenstern, die wir öffnen, die wir durchlüften lassen, ja. Aber es ist ja auch offen, was die Sicherheitsfragen angeht. Oder gibt es ein ganz spezielles Sicherheitskonzept? Gerade wenn man eben nochmal schaut auf jetzt ganz aktuell Anfang Oktober den Anschlag auf den Studenten vor der jüdischen Gemeinde in Hamburg.
Es gibt ein besonderes Sicherheitskonzept, weil es das geben muss.
Mhm. Darfst du darüber reden oder ist das so sicher, dass man nicht drüber reden kann?
Ich möchte nicht, dass das im Vordergrund steht der Wahrnehmung. Aber es gibt ein Sicherheitskonzept, wenn man bei uns reinkommt, werden die Taschen kontrolliert. Das muss in keinem anderen Museum passieren. Das wird bei uns passieren. Ich baue darauf, dass es nicht nur als Quälerei empfunden wird, sondern dass es ein Verständnis dafür gibt und dass dieses Prinzip der geschützten Offenheit, also der geschützte Teil und schützende Teil, auch als solcher akzeptiert wird. Aber ich möchte noch mal was sagen zu der Offenheit. Also wir sind ein öffentlicher Ort, ein öffentlich geförderter Ort. Und das bedeutet, dass man bei uns auch reinkommen kann ohne Ticket, dass man sich einfach aufhalten kann. Wir haben freies WLAN. Man kann auch einfach seine Mails checken oder chatten oder was weiß ich was. In unserem Deli zahlt man natürlich keinen Eintritt und man zahlt auch keinen Eintritt in unserer Bibliothek. Die ist auch ein öffentlicher Ort. Ein ganz besonders schöner, warmer Ort mit Kinder- und Jugendliteratur, wo wir Workshops und Lesungen machen. Und all das ist Teil des Museumserlebnisses.
Ohne, dass man jetzt ein Ticket braucht und wenn man kein Interesse hat oder die Ausstellung schon zweimal gesehen hat, das ist unabhängig davon.
Das ist unabhängig davon, da kann man sich einfach aufhalten und das Museum an den Stellen nutzen.
Okay, also ein offenes Museum und öffnet dann eben an diesem Mittwoch für uns Besucherinnen und Besucher. Klar, mit Abstand natürlich, mit Maske und mit einem Online-Timeslot, den man eben auch buchen kann. Das neue jüdische Museum eröffnet in Frankfurt. So neu ist es gar nicht. Es gab ja schon ein jüdisches Museum und wir haben uns gedacht, Zeit, die neue Museumsdirektorin Professor Dr. Miriam Wenzel einfach mal einzuladen, denn am Mittwoch steht es uns Frankfurter, Frankfurterinnen, Hessen, eigentlich allen Bundesbürgern dann tatsächlich zur Verfügung. Es gibt eine Dauerausstellung, die heißt Wir sind jetzt und es gibt Wechselausstellungen. Wollen wir ein bisschen über die Inhalte reden? Macht eine Museumsdirektorin, glaube ich, ganz gerne,
sehr
oder?
Sehr gerne.
Schieß los.
Also, unsere neue Dauerausstellung im Rothschild-Palais ergänzt die Dauerausstellung im Museum Judengasse und setzt in der Gegenwart an. Daher Wir sind jetzt. Also es geht wirklich um heute. Und dann fangen wir neu an, erzählen quasi die moderne Geschichte jüdischen Lebens in Frankfurt.
Das heißt, die Zeit wann, ab wann, in welchem Zeitfenster bewegen wir uns
jetzt? Ab 1800. Ab 1800, ab dem Zeitpunkt, wo Jüdinnen und Juden nicht mehr gezwungen waren, in dem Ghetto zu leben, sondern überall siedeln konnten und wo sie wirklich die Stadtgeschichte geprägt haben. Insbesondere die bürgerliche Gesellschaft, wo sie viele Institutionen gestiftet haben in dieser Stadt.
Was würde fehlen ohne engagierte Jüdinnen und Juden in anderen Jahrhunderten, in anderen Jahrzehnten in dieser Stadt?
Ich würde sagen, dass man sich Frankfurt gar nicht vorstellen kann in der Moderne ohne das jüdische mäzenatische Engagement, ohne die prägenden Persönlichkeiten, die hier gewirkt haben. Beispiel das neue Frankfurt unter Ludwig Landmann, der erste jüdische Oberbürgermeister dieser Stadt, der wirklich hier ein modernes Städtebauprogramm ermöglicht hat und diese Stadt in die Moderne in den 20er Jahren geführt hat, wo sie eigentlich im Spannungsfeld mit Berlin der Ort war, wo wirklich moderne kulturelle Produktion stattfand.
Ist das Frankfurt für dich noch heute? Weil ihr springt ja auch im Museum immer zwischen dem Wir-sind-jetzt-Blick und dem Blick zurück.
Wir erzählen in diesem Museum Geschichte immer in Geschichten. Mhm. Und zwar aus der Gegenwart heraus. Indem wir sehr persönliche, berührende Geschichten erzählen von Menschen, die vielleicht vor 100 Jahren gelebt haben. Aber in der Art, wie wir sie erzählen, ist es eben zeitgemäß und wollen wir heute berühren und Fragen auf heute aufwerfen.
Also ich bin es ja gewohnt, in Gesprächen Fragen zu stellen. Aber nenn mir mal ein Beispiel, wie dein Blick oder dein tatsächliches Handeln des Fragenstellen an einem konkreten Beispiel wäre.
Das kann auch einfach so sein, in einem Raum, wo wir zum Beispiel die Gemeindespaltung thematisieren. Hier in Frankfurt wird die Neo-Orthodoxie begründet, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und da geht es um Auslegungsfragen der jüdischen Tradition und der Gebote. Und da fragen wir zum Beispiel, was ist für dich, Bärbel Schäfer, ein Gebot? Allen Besuchern wird diese Frage gestellt, genauso wie in einem anderen Raum allen Besuchern die Frage gestellt wird, was ist dir heilig? Ist es dein Mittagsschlaf? Ist es dein Fußballschuh?
Schön wär's.
Uns geht's um diese Art von Reflexion über uns selbst, über jeden einzelnen Besucher, bei sich selbst, bei dem familiären Gepäck, bei den eigenen Gedanken. Und wenn unsere Besucherinnen und Besucher mit etwas mehr Fragen aus unserem Museum rausgehen, als sie reingekommen sind, dann haben wir schon viel bewirkt.
Warum ist die Frage so wichtig in der Museumsarbeit und für dich als Direktorin?
Die Frage ist das, was einen weiterbringt. Viel mehr als die Antwort. Es ist übrigens in der jüdischen Tradition, die Rückkehr zur Frage hat auch mit Säkularität zu tun. Säkular zu sein bedeutet, bei der Frage zu sein. Mhm. Und wir sind ein säkularer Ort. Wir haben auch ein kulturelles Verständnis von jüdisch sein. Für uns ist nicht wichtig, ob man praktizierend ist oder eben säkular oder Vaterjude. Und eben dieses Denken in Fragen und das Weiterentwickeln von Fragen, das ist das, was wir mit unseren Besucherinnen und Besuchern unternehmen wollen.
Ist dir denn wichtig, dass die Besucher auch etwas über das jüdische Leben heute oder in anderen Generationen eben mitnehmen? Oder bleibt das mit der Frage und der Beschäftigung dann ja eigentlich mit sich selbst dann im Hintergrund?
Es ist mir wichtig, dass Sie etwas mitnehmen, weil es mir wichtig, und das ist Teil der Programmatik von dem Offenen, dass es um eine andere Selbstverständlichkeit geht. Es geht um eine andere Selbstverständlichkeit im Umgang mit Diversität und mit Unterschiedlichkeit. Mhm. Und natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Jüdinnen und Juden und Christinnen und Christen oder Säkularen oder ich weiß nicht was. Aber wir müssen lernen, auf andere Arten und Weisen, und zwar selbstverständlich, mit Unterschiedlichkeiten umzugehen. Und diese Art von Training, wenn du so willst, ist etwas, was wir praktizieren.
Okay, ein Trainingsort. Ein bisschen.
Ein bisschen. Aber auch ein Ort, der Spaß machen soll und der schöne, sinnliche Erfahrungen ermöglichen soll.
Ja, und der auch neugierig macht ja auf dich selbst. Also wenn du reingehst und begegnest dir im Grunde selbst neu mit all diesen Fragen, finde ich es ja auch ganz spannend. Und Professor Dr. Miriam Menzel ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Milo, whatever it takes. Professor Dr. Miriam Menzel ist die Chefin, die Direktorin des Jüdischen Museums hier in Frankfurt, das Mitte der Woche nach 5 Jahren Umbau endlich wieder eröffnet wird. Ein offenes Museum soll es vor allen Dingen sein. Ein Museum, das Mauern niederreißt. Gibt's die denn noch, diese nervigen Mauern in unseren Köpfen?
Natürlich gibt es Mauern in den Köpfen und wir erleben ja im Moment gerade, dass diese Mauern sich auch erstarren und verstärken. Wir erleben eine starke Polarisierung in unserer Gesellschaft und ein Klima von Hetze und auch Hass gegenüber etwas, was als anders wahrgenommen wird. Und es ist schon Teil von unserer Aufgabe, dagegen anzutreten.
Wo fängt man an? Weil die Versuche gibt es ja nicht erst seit gestern. Die Mauern sind mal dünner und mal dicker. Ein Museum ist eben ein lebendiger Ort, wo dieser Austausch stattfinden könnte. Wo fängt man an?
Wir haben jetzt in den Jahren der Schließung damit angefangen, rauszugehen. Wir haben Programme entwickelt, wo wir an Schulen gegangen sind, insbesondere an Berufsschulen, mit Schülerinnen und Schülern gearbeitet haben, die nie ins Museum kommen würden, die von den Eltern her auch gar nicht daran gewöhnt wurden und haben es uns also zur Aufgabe gemacht, Menschen zu interessieren.
Mit welchen Themen? Mit welchen Fragestellungen?
Mit der Fragestellung zum Beispiel, was ist die Geschichte deiner Familie? Mhm. Wo bist du zu Hause? Wo fühlst du dich zu Hause? Wo siehst du dich in Zukunft? Was sind die Erzählungen oder das Gedächtnis, mit dem du aufgewachsen bist?
Da sind wir wieder bei den Fragen.
Genau. Und diese Fragen haben wir gestellt, haben die Schülerinnen und Schüler eingeladen, sie ganz unterschiedlich zu beantworten, zum Teil mit Handyvideos, zum Teil irgendwie dann auch mit Plakaten, mhm, und sind darüber ins Gespräch gekommen, haben darüber überhaupt eine Öffnung hergestellt für unsere Themen.
Wie war die Neugier?
Die Neugierde war total groß und zwar deshalb, weil wir zugehört haben. Ich glaube, es ist was ganz Wichtiges, wenn man zuhört, dann kann man anfangen, miteinander zu reden.
Werden dir als Museumsdirektorin, die Ausstellungen organisiert, auch immer wieder Fragen zum Thema Antisemitismus gestellt? Wie können wir das lösen?
Natürlich. Ich werde als jüdische Museumsdirektorin permanent als Expertin für Antisemitismus, mhm, adressiert. Dabei bin ich der Auffassung, dass Antisemitismus ist ein Problem der nicht-jüdischen deutschen, mhm, Gesellschaft. Und eigentlich sollten Antisemitismus-Experten aller Orten sitzen, auch in den historischen Museen, auch in den Redaktionen. Es sollte eine Aufgabe sein, von ganz vielen Menschen sich dem, mhm, anzunehmen. Was wir natürlich thematisieren, sind die jüdische Erfahrung mit Antisemitismus, sind jüdische Strategien der Gegenwehr. Und wir betreiben natürlich auch ein Empowerment dagegen anzutreten, gegen das, was im Moment einem begegnet an Hass und Hetze.
Wenn man Meinungsforschern immer mal wieder zuhört und sich Ergebnisse anguckt, dann ist ja klar, die messen seit Jahrzehnten immer mal wieder so in regelmäßigen Abständen. Wie sieht's denn aus mit dem Antisemitismus in der Gesellschaft? Rund 20%, manchmal ist es eben auch höher, der deutschen Bevölkerung sind aber eben antisemitisch eingestellt. Das ist so ein Wert, der sich über viele, viele Jahre schon tatsächlich
konstant
hält. Und wir können ja jetzt nicht immer noch auf das Aussterben der Altnazis warten, weil irgendwie wachsen ja erstaunlicherweise sehr sehr viele nach. Es gibt eine massive Anzahl von Neonazis, die ihren Antisemitismus eben auch nicht mehr verstecken. Also du hast es selbst schon genannt, im Netz, auf Plätzen, bei Wahlen, bei Veranstaltungen gegen eine Corona-Maske sind plötzlich auch Rechtsbürger und Rechtsradikale dann da. Wie kann ein Museum dagegen anwirken?
Genauso wie es uns alle betrifft, ob diese Demokratie in dieser Form Bestand hat. Mhm. Und die Frage von Demokratie und von Umgehen mit Diversität und Unterschiedlichkeit ist eng miteinander verknüpft. Und an der Stelle haben wir wirklich eine politische Aufgabe, die wir uns in Ausstellungen, aber auch mit Bildungsarbeit und mit Veranstaltungen annehmen.
Ich nehme mit, dass nicht nur das Museum selbst dieser Ort ist, sondern eben viele, viele gesellschaftliche Gruppen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, was du gesagt hast, dieses Neugierigsein, sich Fragen zu stellen. Denn viele Migrationsgeschichten von Menschen, die auch in unser Land gekommen sind, genau wie Juden und Jüdinnen, die nach der Shoah diesem Land auch wieder Vertrauen geschenkt hat, die sind ja auch noch nicht erzählt. Und sich gegenseitig zu sagen, wo kommst du her, was ist deine Geschichte, das finde ich einen sehr berührenden Ansatz. Aber auch für die Kleinsten gibt es ja auch einiges, ne? Weil ihr wollt ja im Jüdischen Museum auch sagen, okay, Kids, schnappt euch eure Laptops und die Smartphones rein ins Museum. Und was es für Kinder dort alles gibt, das klären wir gleich. Gleich geht's weiter mit uns. Mein Gast ist Miriam Wenzel, Museumsdirektorin des Jüdischen Museums hier in Frankfurt, das diese Woche eröffnet. Und ich glaube, sie weiß auch schon, was sie dort gerne in diesem leckeren Deli-Restaurant im Museum essen wird. Vielleicht finden Sie es auch raus und besuchen das neue Museum, diesen neuen Ausstellungsort, der ja ein offener Ort sein soll. Eben auch und gerade für Familien. Miriam, was gibt es denn für Kinder bei euch im Jüdischen Museum alles zu entdecken?
Also für die ganz Kleinen gibt es in unserer Bibliothek, die ein öffentlicher Ort ist, ein ganz eigenes Programm, wo sie ganz eigen sozusagen Texten und Geschichten für sie bekommen. In unserer Dauerausstellung gibt es ganz viel zu erkunden für Kinder, die haben eigene Stationen, die haben sogar eigene Objektlabels, die auch ein bisschen auf einer anderen Höhe sind. Es gibt ein eigenes Mitmachheft, mit dem sie durch die Ausstellung geführt werden. Es gibt eine eigene Figur, die sie dabei, den Levi, der auch ein Stofftier ist, der sie dabei begleitet. Es gibt bei uns ein eigenes Kinderprogramm, was unter anderem auch darin besteht, dass man bei uns koscher lernen kann, zum Beispiel nach Challe zu machen und zu backen, aber auch viele andere Dinge. Man kann auch Kindergeburtstage bei uns feiern. Und die Idee ist einfach, dass man als Familie bei uns Zeit verbringen kann, an ganz unterschiedlichen Orten, auf unterschiedliche Arten und Weisen, und dass alle sich gemeint fühlen.
Und wenn die Eltern ihr Smartphone mitbringen, können die nämlich noch eine coole App runterladen. Mit der kann man dann, wenn man im Museum alles durch hat, auch noch im Stadtraum einige Orte erkunden, habe ich gehört. Was ist denn das?
Ja, das ist Teil eben unserer Programmatik, ein Museum ohne Mauern zu sein. Das heißt, Angebote auch ganz anderen Orts zu machen. Und diese App kann sich jeder runterladen. Sie heißt Unsichtbare Orte. Mhm. Und sie führt an Orte der Migration nach 45 von verschiedenen Communities. Griechische, türkische, spanische, italienische. Und sehr häufig sind diese Orte unmittelbar benachbart, etwa im Bahnhofsviertel. Da ist also an einem Haus, wo wir dann hinführen, mit einem Foto, mit einer persönlichen Geschichte, kann man etwa die Geschichte eines griechischen Pelzhändlers erfahren. Und im Haus nebenan gibt es dann die Geschichte des jüdischen Kürschners. Und das sind also sehr benachbarte Orte, die man entweder erfahren kann, wenn man durch die Stadt läuft oder auch auf dem Sofa sich anhören. Aber Ersteres ist besser, und dann kann man es auch mit Instagram verbinden, vor Ort ein Bild machen, und das wird dann auch hochgeladen.
Okay, also ankommen in dieser Stadt und sich gegenseitig inspirieren, das haben ja immer schon viele Generationen dann tatsächlich gemacht. Das ist mit dieser App Unsichtbare Orte tatsächlich noch mal möglich. Ich glaube, ich lade mir die mal runter. Jetzt erstmal durchatmen, und die erste Ausstellung steht dann ja. Aber was heißt das für die nächsten Monate? Arbeitet ihr dann schon wieder an was Neuem?
Natürlich, aber das ist in heutigen Zeiten durch die Digitalisierung ist die Eröffnung nicht der Punkt, wo man sich verabschieden kann aus der Ausstellung. Weil dann geht es darum, einfach erstmal auch noch mal ein bisschen zu schauen, wie funktioniert das mit den Besucherinnen und Besuchern, ein bisschen justieren, aber ins Gespräch zu gehen. Das ist ein ganz wichtiger Teil auch von unserem Ansatz, dass wir insbesondere auf Social Media auch sehr viele Angebote machen, wo wir versuchen, auf Fragen zu reagieren und ins Gespräch zu kommen. Und so sind auch unsere Ausstellungen angelegt.
Trotzdem, bei aller Freude und aller Digitalität, das macht ja auch die Tür auf eben für Hass, für Shitstorms. Und im realen Leben wissen wir, es gibt Friedhofsschändungen, es gibt Angriffe, es gibt Übergriffe, es gibt Menschen, die nicht an jüdische Nachbarn tatsächlich vermieten wollen. Es gibt innerhalb Europas sehr antisemitische Regierungen, es gibt Anschläge. Kann man das immer, ich will die Frage einfach nochmal stellen, weil sie mich so bewegt, dann auch beiseite schieben oder findet das auch in euren digitalen Raum?
Also erstmal haben wir bislang die Erfahrung gemacht, dass wir im Digitalen, auch auf Social Media, relativ wenig attackiert werden. Mhm. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir nicht so stark quasi tagespolitische Positionierungen machen, sondern eher eine reflektierte Art und Weise, eher ein bisschen eben dialogisch. Aber im Moment laufen wir da in einem relativ ruhigen Fahrwasser. Das kann sich aber jederzeit ändern. Und dann denke ich, unsere Aufgabe als Institution ist doch, es finden im Moment massive Veränderungen statt. Und das sind auch Aushandlungsprozesse. Und unsere Aufgabe als jüdisches Museum ist, uns da reinzubringen, mittendrin zu sein und auch Stimmen laut zu machen. Mhm. Jetzt hat ja gerade der Prozess gegen den Attentäter von Halle stattgefunden. Wir haben zum Beispiel zum 8. Oktober Stimmen laut gemacht, die sich in dem Prozess als Nebenkläger artikulieren und die dem Attentäter ins Gesicht sagen, du hast dir die falschen Personen ausgesucht. Wir wollen hier bleiben und wir sind Teil dieser Gesellschaft. Das ist unser Selbstverständnis und wir machen diese Stimmen auch nochmal lauter und geben ihnen einen Ort. Denn es geht im Moment darum, wehrhaft zu sein. Es geht um ein wehrhaftes Gedächtnis, es geht um eine wehrhafte Demokratie und es geht darum, etwas auszuhandeln. Und wir sind ein Ort, an dem etwas ausgehandelt wird und an dem klar vor dem Hintergrund einer historischen Erfahrung auch deutliche Kanten markiert werden.
Das macht das Museum eben dann auch zu einem so lebendigen, aktuellen Ort mit den Wurzeln, die man auch erfahren kann im Museum und aufgrund dessen man natürlich auch argumentieren kann dann natürlich. Also ein spannender, neuer Ort, der hier dann tatsächlich in Frankfurt auch angeboten wird. Und ich hoffe einfach, dass viele Bürger und Bürgerinnen den tatsächlich auch nutzen werden für dieses Angebot, was du auch mit so viel Energie und Werf dann auch beschreibst. Würdest du denn sagen, dass du einen Traumberuf hast?
Ich habe einen absoluten Traumberuf. Wirklich. Ich bin ja alles. Ich bin von Zuhörerin, Gestalterin, Publizistin in dem Beruf, Kuratorin. Ich bin Teamleiterin. Ich bin Kummerkasten. Ich bin alles.
Und kann man sich dann drauf bewerben oder wird man eigentlich berufen?
Man wird berufen. Mhm. Und ich habe einfach großes Glück gehabt, dass ich diesen Anruf bekommen habe. Ich habe sofort Ja gesagt.
Ohne Zögern.
Ich habe sofort gesagt, das ist eine Riesenchance. Ich meine, das älteste jüdische Museum in Deutschland, das zweitgrößte, was gerade eine solche große Veränderung durchlebt, die zu gestalten. Ich finde das ein unheimliches Vertrauensvorschuss, der mir da gegeben wurde. Und ich habe mich jetzt nach besten Kräften bemüht, ihn zu gestalten, ihn anzunehmen. Und ich habe mich sehr über diese Aufgabe gefreut, tue es immer noch jeden Tag und das ist ein großes Glück, das tun zu dürfen.
Und das klingt doch irgendwie nach einem Traumjob. Dabei dachte ich, ich hätte den hier schon. Mit uns geht's gleich weiter hier im hr3 Sonntagstalk. Gehen Sie gerne ins Museum? Wann waren Sie zuletzt in einem? Vielleicht ist das neue jüdische Museum in Frankfurt etwas für Sie, das diese Woche ja neu eröffnet mit einem imposanten Bau, aber eben auch mit Outreach-Programmen, um eben nicht nur in den Museumsmauern hängen zu bleiben, sondern hinauszugehen. Gehen in die Stadt, in Schulen, auf Plätzen in Hessen, um immer wieder mit uns Bewohnern unseres Bundeslandes in den Austausch zu kommen. Bei mir zu Gast heute ist die Museumsdirektorin Professor Dr. Miriam Wenzel und ich möchte ganz gerne über ein berühmtes Frankfurter Mädchen sprechen, nämlich über Anne Frank. Euch ist es ja gelungen, Originalgegenstände aus der Familie von Anne Frank in die Ausstellung im Museum zu bekommen. Wie kamen die denn zurück nach Frankfurt?
Wir haben das große Glück, dass die Familie von Anne Frank, die in weiten Teilen nach Basel emigriert war, uns Gegenstände aus dem Familienbesitz anvertraut hat. Und die Großmutter von Anne Frank ist relativ früh aus Frankfurt nach Basel gegangen. Das heißt, sie konnte noch ziemlich viel mitnehmen. Also wir finden dort Porzellan aus der Anfang des 19. Jahrhunderts und gepflegtes, geputztes Silber zum Beispiel oder Kinderspiele. Aber insbesondere auch die ganzen Briefe, die in der Familie ausgetauscht wurden im 19. 19. Jahrhundert. Und zu all dem haben wir jetzt persönliche Geschichten entwickelt, die einen Einblick geben, eben quasi in die familiäre Kultur. Und wenn man diese familiäre Kultur ein bisschen besser versteht, dann beantwortet sich auch die Frage, warum konnte eigentlich dieses 13-jährige Mädchen so gut schreiben?
Also das muss aber natürlich jeder selber rausfinden und sich vielleicht das Ganze dann doch mal anschauen. Zu viel wollen wir ja auch nicht verraten, aber sie ist eben eine Tochter dieser Stadt und leider hat eben nur das Tagebuch und nicht sie selbst die Welt erobern können. Und die weibliche Seite Gottes, das klingt spannend.
Ja, also eine andere Tochter dieser Stadt ist Bertha Pappenheim, nach der ist unser Vorplatz benannt. Und die findet man dann nämlich in der Ausstellung Die weibliche Seite Gottes. Das ist eine der Frauenbiografien, die wir vorstellen. Mhm. Aber Ausgangspunkt dieser Ausstellung ist die Frage, in der Antike und im Alten Orient wurden Göttinnen gehuldigt. Mhm. Und wohin sind diese Göttinnen eigentlich verschwunden? Und ausgehend von dieser Frage skizzieren wir, wie quasi in der Vorstellung des einen Gottes es weibliche Elemente gibt. Mhm. Diese Frage, die hat viele Künstlerinnen und Künstler inspiriert und die hat auch viele Frauen inspiriert, eine vielleicht aktivere Rolle einzunehmen im Gottesdienst und in der religiösen Praxis.
Und die Möglichkeiten sind ja gegeben. Wir haben eine Rabbinerin hier in Frankfurt, Frau Klapeck, und man weiß es ja aus anderen Religionen, im Christentum. Die Katholikinnen sind ja gerade sehr, sehr kämpferisch unterwegs, weil sie eben auch mehr Raum in den Institutionen dann brauchen. Haben die Frauen ihren Raum im Judentum?
Sie haben ihren Raum, aber sie interpretieren ihn natürlich unterschiedlich, je nach Strömung, und sie nehmen sich unterschiedlichen Raum. Das heißt, diese Perspektive, was bedeutet diese Frage des weiblichen Aspektes einen Gottes für die religiöse Praxis, wird in der Ausstellung eine große Rolle spielen. Das ist eine sehr sinnliche Ausstellung, in der das Leitmotiv der Gestaltung das Mondlicht ist. Mhm. Also ein in Silber gekleideter Raum, den man erleben wird und der sehr ästhetisch sein wird.
Das klingt spannend und macht auf jeden Fall mich neugierig. Wenn du sagst wir, heißt das natürlich klar, du machst so eine Ausstellung natürlich nicht alleine. Du bist der Kopf und die Organisatorin und das Herzstück. Aber ohne Team geht's dann doch nicht, ne?
Ich habe ein ganz tolles Team am Jüdischen Museum und es macht mich jeden Tag auch sehr glücklich.
Und trotzdem hast du noch eine Bauhausprofessur in Weimar angenommen. Sag mal, wie viele Stunden hat dein Tag?
Also diese Bauhaus-Gastprofessur hört sich glamouröser an und arbeitsaufwendiger als sie ist. Ja. Es ist eine große Ehre, ich freue mich darauf, aber ich werde 2 abendfülle Vorträge halten und 2 Seminare geben, also 2 Workshops,
jeweils eintägig. Frauen sind ja immer ein bisschen bescheiden. Männer hätten das, glaube ich, jetzt anders verkauft. Die hätten gesagt, ja klar, Bauhaus-Gastprofessur. Aber das ist ja schon eine große Ehre. Ne?
Das ist
ein traditionsreicher Ort.
Eben ein traditionsreicher Ort, das ist eine große Ehre. Und ich habe mich sehr gefreut. Es gab eben dieses Interesse von der Bauhaus-Universität, mehr zu erfahren über jüdische Gegenwart und auch über die Schwierigkeiten von angemessenem Erinnern heute. Mhm. Und das sind die Themen, über die ich sprechen werde.
Und diese Professur wird nur selten vergeben. Ne? Ich glaube, nur einmal jährlich.
Einmal jährlich und die ist auch ad personam, also die habe ich jetzt inne.
2020, 2021 ist dein Jahr.
Genau.
Okay, die Honorarprofessur an der Goethe-Uni wollen wir natürlich nicht vergessen. Die gibt es auch seit 2019 am Seminar für Judaistik. Und wir nähern uns dem Fragenhagel. Es gibt leider keinen Entrinnen mehr, liebe Miriam Wenzel. Es ist hammerhart und ich frage dich, bist du bereit?
Ich nehme die Herausforderung an.
Okay, dann geht's los. Muss man selbst jüdisch sein, um ein jüdisches Museum zu leiten?
Nein.
Denken immer viele Menschen, du bist es?
Ich werde diese Frage häufig gestellt. Ich habe einen gemischten familiären Hintergrund und ich glaube, das ist auch gut so, weil man natürlich eine besondere persönliche Nähe zur jüdischen Tradition braucht.
Schon als Studentin hast du dich für das Judentum interessiert und die Shoah. Warum eigentlich?
Das hat mit diesem Hintergrund zu tun, der mir aber nicht bewusst war. Ich habe nicht verstanden, dass die Dinge, die in meiner Familie weitergegeben wurden, anders sind als in anderen Familien. Und dieses Interesse ist dann einfach gestiegen, dadurch, dass ich in Israel gelebt habe.
Am Anfang hast du erzählt, dass du ja eben lange in Berlin warst, dort auch studiert hast, jetzt seit 5 Jahren in Frankfurt bist. Was könnte Frankfurt noch gebrauchen, was du in Berlin geliebt hast?
Berlin ist eine Stadt der Freiheit. Und diesen freiheitlich-kreativen Geist, insbesondere von jungen Menschen, der hat damit zu tun, dass auch eine große Stadt ist. Und diesen kreativen Freiheitsspirit, den könnten manchmal Frankfurt etwas stärker sein.
Das stimmt. Ja, ist die Frage, was müsste Frankfurt dafür schaffen oder noch bieten, dass noch mehr kommen?
Ich denke, das ist zum Teil auf jeden Fall schon da, insbesondere in der Kunstszene, finde ich. Das könnte aber auch noch weitergehen. Das könnte wirklich prägend sein für das, was hier ein Lebensgefühl ausmacht.
Mhm. Wenn man neu ankommt in der Stadt, was ist der beste Tipp, um neue Leute kennenzulernen?
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Grundsätzlich, glaube ich, muss man einfach sagen, ich bin neu, ich möchte dich gerne kennenlernen. Und ich möchte auch, wenn ich dich mag, können wir uns wiedersehen.
Mhm. Was hat dich überrascht an dieser Stadt?
Überrascht hat mich tatsächlich das Ausmaß der Internationalität. Ich finde, das ist eine sehr viel internationalere Stadt als Berlin. Und zwar selbstverständlicher international. Das hat damit zu tun, wie selbstverständlich hier Chinesinnen, Japanerinnen, Südamerikanerinnen nebeneinander leben, verschiedene Orte aufsuchen und haben. Zum Teil gibt es ja Orte in dieser Stadt, chinesische Restaurants, in denen die Karte nur chinesisch ist.
Das stimmt. Wie lange bleibt man eigentlich als Direktorin an einem Ort? Ist das Weiterziehen dann schon inbegriffen?
Also in der Regel laufen die Verträge 5 Jahre und werden dann verlängert. Und ich denke,
Moment mal, du bist vor 5 Jahren gekommen, lass mich mal rechnen. Dann ist er jetzt irgendwie
ich
gerade.
Ich bleibe.
Du bleibst, okay. Denn meine nächste Frage wäre gewesen, und das ist schön, dass du bleibst, wie geht denn Koffer packen und loslassen, wenn das Teil des Berufes ist?
Das ist ja immer eine Entscheidung. Und wenn es gut läuft, ist es eine Entscheidung des Direktors oder der Direktorin. Und ich finde einfach, es gibt einen Punkt, da lebt jede Institution auf, wenn jemand Neues kommt. Das hat nichts damit zu tun, dass jemand was schlecht macht, sondern da braucht eine Institution irgendwie einen neuen Wind. Und dieser Punkt ist irgendwann gekommen und dann ist es besser zu gehen.
Wir machen das immer jeden Sonntag so mit neuen Gästen. Unsere Zeit ist leider um jetzt, liebe Miriam Wenzel. Danke für das Gespräch. Ich freue mich wirklich, dass du mein Gast warst. Dankeschön für deine Zeit.
Sehr gerne.
HR3. Zu Hause in Hessen.